Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.
Einen wie ihn gibt es kein zweites Mal. Pierre-Laurent Aimard, Jahrgang 1957, in Lyon geboren, hochbegabt und von klein auf verknallt in die Musik seiner Zeit. Als er 12 Jahre alt ist, holt ihn die Pianistin Yvonne Loriot, Ehefrau und Mitarbeiterin des französischen Großkomponisten Olivier Messiaen, nach Paris, um ihn dort zu unterrichten. Man kann sagen, Aimard hat wirklich keine Zeit verschwendet. Mit 19 holte ihn Pierre Boulez in sein neu gegründetes Ensemble Intercontemporain, bis heute die Referenzgröße bei der Interpretation zeitgenössischer Musik. Aimard hat Klavierstücke von Stockhausen uraufgeführt, Ligeti hat ihn mit manchem für ihn komponierten Arc herausgefordert, Kurtak betrachtet er als das Nonplusultra der Musik. Aber Aimard spielt ja nicht nur all das moderne, oft abstrakte Material mit einer unerhörten Souveränität. Wenn er sich Bach, Mozart, Beethoven, Debussy, Bartok vornimmt, dann ist das genauso tiefgründig und stark. Mein Respekt vor seiner künstlerischen Ausnahmestellung und Integrität ist gewaltig. Wir haben uns kürzlich, wenige Wochen vor seinem Konzert am 15. Oktober, im kleinen Saal der Elbphilharmonie mit Musik von Kurtak und Schubert über Zoom unterhalten. Das Ergebnis hört ihr hier. Das Gespräch lief etwas tastend, vorsichtig, und wir haben wirklich fast nur über Musik geredet, weil man mit so jemandem seine Zeit nicht mit Smalltalk vergeuden mag. Ich hoffe, ihr hört Pierre-Laurent Aimard genauso gern zu wie ich, und das nicht nur, weil sein französisch eingefärbtes Deutsch so schön klingt und er Wörter in unserer Sprache benutzt, die etwas aus der Mode gekommen scheinen. Er spricht mit einer liebenswürdigen Kompromisslosigkeit, auch mit so viel Wärme, über die vermeintlich eisigen Gefilde der oft so anstrengenden neuen Musik, dass man den Wert dieser Anstrengung nochmal ganz anders schätzen lernt. Und eigentlich nichts dringender tun möchte, als Aimard spielen zu hören. Das ist auch sehr gut möglich, denn für das Konzert am 15. Oktober gibt es noch Tickets für schlappe 25 Euro. Viel Freude beim Hören dieses Gesprächs. Lieber Pierre-Laurent Aimard, ich freue mich sehr, dass wir zu dieser frühen Morgenstunde miteinander sprechen. Wo treffe ich Sie an? Wo sind Sie gerade?
Ich bin gerade unterwegs, eine Tournee mit dem Concerto Budapest Orchester unter der Leitung von András Keller. Und wir spielen das dritte Klavierkonzert von Béla Bartók. Und ich freue mich, mich zu unterhalten mit Leuten, die so fließend Ungarisch sprechen, musikalisch Ungarisch sprechen.
Ich habe den Eindruck, wenn Sie den Namen des Komponisten, den Sie bei uns in der Elbphilharmonie sehr bald spielen werden, György Kurtak, aussprechen, das klingt bei Ihnen so ungarisch, dass ich fast denke, Sie können die Sprache ein bisschen. Stimmt das?
Ich habe die Sprache gelernt, aber vor 30 Jahren und leider so viel vergessen. Aber es hat mir, glaube ich, die Chance gegeben, die Struktur und die Artikulation hoffentlich der Sprache, der musikalischen Sprache auch besser zu verstehen.
Wenn Sie mit Kurtak sprechen, sprechen Sie Ungarisch?
Auf keinen Fall, er spricht alles Mögliche, wir sprechen Französisch.
Ah, das ist natürlich toll. Aber das ist ein gutes Stichwort, das Sie geben mit dieser ungarischen besonderen Sprachmelodie. Ich habe eine, ja, wie soll ich das nennen? Das ist ein Vortrag, den Sie gehalten haben in Chicago, glaube ich, anhand von Ligetis Musiker Richard Kata. Da sprechen Sie darüber, wie sehr das Ungarische von den Konsonanten geprägt wird und eigentlich nicht primär von den Vokalen und welche rhythmische Struktur Ligeti in diesen Stücken verarbeitet hat. Ist diese Sprachnähe der Musik etwas, was Sie auch bei anderen Komponisten feststellen würden? Oder ist das ein Schlüssel zum Verständnis von verschiedenen regionalen Musiksprachen, denken Sie?
Ich glaube, es ist immer ein Teil der Schöpfer, sich auszudrücken. Und also die Flüssigkeit, das Rhythmus, der Puls, die Klänge, die Phrasierung der Sprache irgendwo ist Teil des Schöpfers und kommt durch in ihre Musik.
Aber Sie würden nicht so weit gehen zu sagen, dass Musik immer irgendwie Klangrede ist?
Nein, es sind Musik, die näher an der Rede sind. Musik ist Musik, aber die Art und Weise, sich klänglich in die Zeit auszudrücken, ist verbunden mit der Muttersprache, finde ich.
Ich habe Sie in vielerlei Konzerten schon erleben können. Und das, was mir am allereindrücklichsten in Erinnerung ist, ist ein Konzert, das war vor etwa 4 Jahren, Anfang Mai 2019, im großen Saal der Elbphilharmonie. Da haben Sie die Etüde von Ligeti gespielt. Der Saal war ausverkauft und es war so voll, dass auch auf dem Podium noch fast 100 Stühle standen. Und ich weiß nicht, erinnern Sie sich an dieses Konzert?
Ja, ich erinnere mich, ja, wohl.
Ich glaube, das war eine der Sternstunden dieses Hauses überhaupt. Die Vorstellung, dass über 2000 Leute kommen, um diese sehr, sehr extreme Musik anzuhören. Und auch die Art, mit der das Publikum dieser Musik zugehört hat, das war für mich etwas ganz Besonderes. Haben Sie das ähnlich empfunden, dass das irgendwie ungewöhnlich war? Normalerweise spielt man das, glaube ich, in kleineren Sälen vor eingeweihtem Publikum. Bei uns waren das, glaube ich, sehr, zum Teil auch sehr zufällige Gäste, die aber völlig gebannt waren von dieser Musik.
Ja, ich glaube, wenn die Konzentration da ist, egal wie viele Leute sich treffen, das ist das Ziel, glaube ich, wenn man die Intensität des Sinns der Musik mitteilen wünscht, nicht einfach ein angenehmes Moment Unterhaltung, sondern wirklich etwas stärker und tiefer zusammen zu erleben. Und das funktioniert dank zu die Werken und dank für das Moment. Das Moment kommt viel auch vom Publikum. Das heißt, die Verfügbarkeit für etwas Sinnvolles und Starkes und der Respekt für das Zusammenhören. Die Konzentration einfach. Das ist schön.
Aber erleben Sie das häufig, dass die Leute die Säle, in denen sie spielen, einfach füllen, egal auch womit sie kommen? Oder ist es dann doch so, dass ein Mozart-Abend oder ein Beethoven-Abend, den sie geben, mit einer anderen Art von Publikum sich füllt als ein Ligeti oder Stockhausen oder Boulez-Abend?
Also jedes Moment ist verschieden. Es hängt an dem Inhalt, es hängt an die Leute, die sich treffen. Es hängt an, also der Ort, also die Akustik, der Saal, wenn das ein Saal ist. Es ist eine Alchemie, die man nie wirklich planen kann, sondern ja, man freut sich, wenn man sich trifft einfach.
Wie ist das in der Elbphilharmonie, alleine Klavier zu spielen? Sie haben es ja auch mit Publikum zu tun, dass sie nur erahnen können, dass vielleicht auch hinter dem aufgestellten Klavierdeckel sitzt. Beeinflusst Sie das? Nehmen Sie das wahr? Blenden Sie das aus?
Klar. Meistens der Zeit ist das eine akustische Frage. Ja? Wie wirkt der Saal? Und dafür muss man einen Saal schon kennen, auch als Zuhörer. Und man muss wirklich daran denken, wie wirkt die Projektion der Klänge? Was wird die Wahrnehmung sein für die Zuhörer, von was ich produziere? Man kann nicht einfach schön klingen lassen, das Instrument zu hören und dann das Moment genießen. Man muss immer denken, von dieser Quelle, was ich hier, wo ich bin, wo ich sitze, also höre, was wird die akustische Wahrnehmung sein für die Leute, die in verschiedenen Plätzen im Saal sitzen. Das ist ein großer Teil unserer Aufgabe und ja, das macht dass die Klänge lebendig und präsent sein werden.
Inwiefern hängt das vom Repertoire ab? Wenn Sie jetzt in die Elbphilharmonie kommen, Sie spielen jetzt im kleinen Saal dieses Kurtag-Schubert-Programm. Wenn Sie im großen Saal spielen, Ligeti hat ja, glaube ich, einfach auch eine andere Amplitude an Geräuschintensität und an Fortissimo-Stellen als ein Beethoven. Muss man sich da umstellen als Interpret, wenn man den Saal erhört, sozusagen mit dem Instrument und dem Repertoire?
Klar, mit jeder Epoche und mit dem Schöpfer sind die akustischen Herausforderungen anders. Mit Ligeti zum Beispiel sehr extrem, mit Schubert viel weniger. Und dadurch kann man nicht alles überall spielen. Also es ist kein Zufall, wenn ich das intimes Programm von dieses Mal in den kleinen Sanje Kammermusiksaal vorspiele.
Sie spielen da, eigentlich steht das so, wie es so bei Pollini vielleicht steht, spielt Werke von oder das Programm wird bekannt gegeben. Man weiß die Stücke nicht genau. Sie spielen wohl aus dem Jatekok von Kurtak und Schubert. Schubert hat ja nun sehr, sehr viel geschrieben. Sind das Moments musicaux? Ist das eine Eingebung aus dem Moment heraus? Planen Sie das am Nachmittag, was Sie spielen werden? Wovon hängt das ab?
Nein, das ist ein sehr präzises Programm. Also ich definiere mein Programm ganz exakt. Zuerst, ich verstehe, dass man auf Überraschung einen Abend plant. Es sind Künstler, die das ganz toll machen, zum Beispiel Ivan Fischer, der Formen findet dafür, die sind sehr kreativ. Das ist nicht die Richtung, die ich meistens der Zeit mich wünsche. Ich finde, wenn man sich trifft mit einem Publikum, sind die Werke im Zentrum. Und hier muss man nicht Ambiguität lassen. Es sind große Künstler, die ich gerne als Zuhörer hören möchte, aber nicht in irgendwelchen Repertoire. Und dafür schreibe ich, komponiere ich ganz präzise meine Programme. Aber in diesem Fall ist das ein Programm von Miniaturen von beiden Komponisten. Mit Kurtag ist das leicht, er hat für Klaviersolo meistens Miniaturen komponiert. Für Schubert, er hat viel Miniaturen komponiert, alle diese wunderbaren Tänzen, die man trotz ziemlich wenig hört, weil die nicht für die Bühne komponiert wurden, die wurden für einen Tanz gemacht. Und die sind sehr kurze Stücke, manchmal nicht länger als 20 Sekunden, die aber das Beste von Schubert als Inhalt tragen. Schubert ist nicht weniger tief, weniger signifikant in solchen Stücken als in die größten Stücke. Es ist nur in einer anderen Form und eine andere Typ von Musik.
Ein Epigramm.
Sozusagen. Und diese Typ von Abend habe ich mich wegen die Corona-Zeiten gewünscht, wenn wir irgendwo zur Intimität wegen der Situation wieder prädestiniert wurden. Und wo ich dachte, dass solche Art von Komposition gar nicht für die Szene, für noch weniger für das Show, genau die richtige Antwort wurden. Dann habe ich gedacht, planen wir solche Abende, wo Intimität im Zentrum unserer Aufmerksamkeit kommt.
Und die Stücke von Kurtag, Sie sagen, es sind ja auch oft sekundenkurze Miniaturen. Ist das jetzt ein One-Off-Abend in der Elbphilharmonie oder machen Sie mehrere Konzerte mit diesem Programm? Ich habe auf Ihrer Website jetzt nicht den vollständigen Verlauf Ihrer Konzerte gesehen.
Es ist ein Moment ohne Pause, ein Moment von fast Wandeln oder inneren Wandeln, vielleicht mit halb geschlossenen Augen, vielleicht völlig geschlossenen Augen, zwischen die beide intime Welten, der von Schubert und von Kurtag, und diese beiden Welten kommen in Resonanz, fast immer manchmal mit Ambiguität, so dass man die Grenzen zwischen beiden Stilen nicht immer definieren kann, so dass das Moment musical, was man zusammen erlebt, wird nicht als Vorspiel erlebt werden, sondern vielleicht mehr wie ein mitgeteilten Somnambulen-Moment.
Ist das eine Art, ja, Somnambul ist ein schönes Wort, das ist eine Art geträumter Konversation möglicherweise auch zwischen Schubert und Kurtag?
Oder geträumte Stimmendialog, Lieddialog.
Ah, ein Lieddialog, ein Gesang,
ein Gesang,
ein Wechselsang zwischen diesen beiden Komponisten.
Ein Stimmenschwingen oder Vokalen schweben, weiß ich nicht, wie man das sagen kann.
Sehr schön. Sie sind seit fast einem halben Jahrhundert mit Kurtag befreundet, heißt es. Wie häufig sehen Sie sich, wenn ich fragen darf? Sind Sie jetzt bei ihm gewesen, als Sie
Ungarn gespielt haben? In Budapest 3 Tage mit ihm noch vor 10 Tagen, war auch 3,5 Tage Anfang Juli. Und ja, ich würde sagen, so oft wie möglich.
Wie schön. Wie geht es ihm?
Fantastisch gut. Also die Intensität der Musik mit ihm ist, wie sagt man, immaculate.
Tadellos, unbefleckt, immaculate, rein. Die unbefleckte Empfängnis, die Immaculate Conception.
Und also für mich war er von Anfang an also die Quelle der Musik. Und ein Jahr, mehr als 40 Jahre später bleibt er mit dieser Rolle für mich.
Das ist natürlich fantastisch. Sie haben gesagt, Sie hätten immer das Gefühl gehabt, dass er das Wesen der Musik verkörpert. Was meinen Sie damit genau? Jetzt sprechen Sie von der Quelle der Musik. Wie äußert sich das?
Also in unseren Zeiten, unserer Gesellschaft scheint die Musik so künstlich, so artifiziell zu sein. Und also wir haben fast alle die Volksmusik verloren. Was übrig bleibt, sind Krummel, die wurden von einer Art von Tourismus verkauft. Und also ich finde, sein Verhältnis mit Musik scheint also mir zu sagen, was war die Urquelle des Verhältnisses für Musik für die Menschheit. Es klingt ein bisschen pompös, aber es ist wie ich es fühle. Eine Art von Neugeburt nach einer Tabula Rasa vielleicht.
Sie haben den Begriff der Folklore erwähnt. Das ist ja nun die ungarische Musik. Bartok spielen Sie sehr viel. Bartok ist irgendwie weltberühmt, unter anderem dafür, dass er diese vielen regionalen Folkloren seines Landes gesammelt und transformiert hat. Davon gibt es auch Spurenelemente bei Ligeti. Ist das irgendwie spezifisch etwas Ungarisches, würden Sie sagen, diese Fähigkeit, die Möglichkeit, sich so stark rückzubeziehen auf eine folkloristische Tradition, stärker als in anderen Ländern vielleicht, vielleicht in Skandinavien auch, aber bei uns in Deutschland zum Beispiel gar nicht eigentlich?
Ja, was man beobachten kann, das ist bei Ungarn sehr stark, aber wahrscheinlich auch deswegen, weil die Volksmusik so unbeschreiblich reich war.
Die beiden Komponisten Kurtag und Ligeti haben ja beide auf eine besondere Weise einen extremen Ruf. Kurtag als jemand, zu dem die Musiker pilgern und versuchen, seine manchmal erschütternd einfachen, wahnsinnig komplexen Stücke zu spielen und er sie immer wieder im Hinblick auf Artikulation, auf bestimmte Betonungen unterbricht, verbessert, sodass man das Gefühl hat, man kann eigentlich gar nichts. Es gibt berühmte Interpreten, die lange Geschichten erzählen können darüber, wie es ist, Kurtak vorzuspielen. Und dann gibt es diese ja fast anekdotische Legende von Ligeti, der ihnen Etüden geschrieben hat, wo man den Eindruck hatte, oder er dachte, das kann er noch, jetzt schreibe ich ihm etwas, was er noch nicht kann. Also diese technischen Anforderungen immer höher zu schrauben, die Latte immer höher zu legen. Bei Kurtak ist es sozusagen eher das extrem Vereinfachte, aber genau so zu spielen, wie er es sich vorstellt. Und bei Ligeti war es, dass man den Eindruck hatte, es war auch ein Spiel Hochleistung abzuverlangen. Ist das eine Art von Folklore, die ich hier erfinde, oder würden Sie dem irgendwie zustimmen? Gibt es das? Gab es das?
Also persönlich sehe ich hohe Anspruch, hohe künstlerische Anspruch. Das heißt, die Kunst kann noch heute sehr viel repräsentieren, sehr viel bedeuten. Und ja, wir sind vor dem Weg zum Ziel zu gehen, haben wir teilweise das verloren in einer Epoche, wo alles Produkt sein sollte, verkaufbaren, perfekten Produkt, aber eventuell sinnlos, egal. Da kann man sich fragen. Man liebt viel das Professionalismus heutzutage und hohe professionelle Kompetenz. Gibt so viel Notwendigkeit in der Suche des Sinns? Ich bin nicht so sicher. Und dass diese Suche bleibt im Zentrum der Tätigkeit, scheint mir wesentlich.
Ja, es ist so diese Frage, auch auf einem relativ einfachen technischen Niveau vielleicht, dass ich mich frage, gibt es oder hat es Momente gegeben bei den Ligeti-Stücken, wo Sie sich gesagt haben, das kann ich nicht spielen. Das kann man gar nicht spielen. Und auf der anderen Seite bei Kurtak denkt man, man kann das natürlich spielen, aber dass es so klingt, wie es soll, ist mindestens so schwer, wie die Hürden beim Ligeti zu nehmen.
Ich versuche jetzt ganz präzise daran zu antworten, für beide Fälle.
Super.
Mit Ligeti, wenn ich manchmal die Stücke bekommen habe, als erster Beobachter von denen habe ich gedacht, aber diese zwei Takte, also um das wirklich spielen zu können, muss man doch viel warten. Und jetzt beobachte ich, dass unten vielen jungen Leuten, die 30 Jahre später diese Stücke spielen, können sie das einfach so machen. Das heißt, die Tatsache, die Grenzen zu überschreiten, war exzellent, nicht nur für die Kunst, sondern für den Fortschritt.
Für die Nachfolgenden.
Für die Nachfolgenden. Und mit Kurtak, es ist uns sehr oft gelungen, dass wir für ihn spielen, mit dem Glaubnis, dass wir endlich ein Ziel erreicht hatten und dass wir ihnen nicht die gewünschte Zufriedenheit gegeben haben. Wäre das unterschiedlich mit Mozart oder Beethoven? Ich bin nicht so sicher. Sie sind sehr nah an der Quelle und wir sind immer entfernter. Obwohl manchmal, es ist mir vorige Woche gelungen, ich habe für ihn viele Stücke gespielt von ihm und in viele Fälle hat er sehr viel zu sagen. In zwei Fälle, für zwei Stücken, war das aber okay. Ist das genug? Für mich ja. Das heißt, man kann sehr nah an der Quelle gehen. Aber wir sind nicht die Schöpfer. Wir versuchen, uns anzunähern.
Sie haben auf einem Meisterkurs einmal einen etwas humoristischen, aber glaube ich sehr tiefsinnigen Rat einem Klavierschüler gegeben und gesagt, essen Sie ein Metronom zum Frühstück und folgen Sie ansonsten Ihrer Intuition. Das ist für mich ja fast wie eine Zen-Meister-Unterweisung. Man braucht, das heißt für mich auch wieder übersetzt, man braucht die allergrößte Disziplin, um frei zu sein.
Klar. Wir werden Freiheit finden durch die Absorption der Ordnung. Das Stück atmet, aber nicht gegen die eigene Struktur, sondern wenn die Struktur oder die Strukturen, die verschiedenen Netzwerke von Strukturen eines Stückes wirklich in Ordnung kommen, da kann das Stück wirklich atmen, genau wie in die Welt. Wenn man respektiert die Regeln der Welt, dann kann diese Welt wirklich sich entwickeln. Und wenn man respektiert die Regeln des Körpers, der Anatomie und des Menschen, dann kann dieser Mensch sich völlig öffnen. Aber ohne diesen Respekt, ohne diese Disziplin, nein. Mit dem Essen, selbe Sache mit dem Essen. Wenn Sie irgendwas essen, also gegen die Regeln des Körpers, werden Sie dafür viel bezahlen. Sonst, und dann denke ich wieder Zen, wenn Sie die Disziplin folgen, dann kann das ein wahnsinniges Genuss sein von Befreiung.
Ja, ich frage mich das auch im Zusammenhang mit der Rolle des Interpreten. Sie sind sozusagen, Sie stellen sich ganz in den Dienst, wie man das so sagt, Sie stellen sich ganz in den Dienst des Werkes, das aber ohne diese Indienststellung von Ihnen nicht so klingen könnte. Sind Sie dann nicht doch schöpferisch tätig in dem Augenblick, in dem Sie dieses Werk unter Befolgung der Regeln bestmöglich spielen?
Also, das ist meine Rolle, ja, vor dem Werke zu sein und zu versuchen, eine klängliche und zeitliche und hoffentlich sinnvolle Präsenz von diesem Werk darzustellen. Das ist meine Rolle als Interpret, ja. Dann, dass ich diese Tätigkeit, diese Aktion schöpferisch mache, ja, wie jede menschliche Arbeit sozusagen. Ja, das kann man sich hoffen. Aber am Ende in unsere Tradition, künstlerische Tradition, war das großes Schöpfen der Sache das Schöpfen des Werkes.
Das kommt ja auch in Ihrer schönen Verwendung dieses etwas im Deutschen fast antiquiert anmutenden Wortes der Schöpfer zum Ausdruck. Le Créateur, der Schöpfer ist ja im Grunde im Deutschen auch fast schon gottähnlich. Ich danke meinem Schöpfer das so und so. Ich finde das bemerkenswert. Das ist, manchmal braucht es einen Nicht-Native Speaker, um Wörter wieder aus der eigenen Muttersprache wieder wertvoll zu machen.
Verstehen Sie, ich bin Interpret in eine bestimmte Tradition. Also, wenn ich ein Jazzman war, leider bin ich gar nicht, würde ich ganz anders sprechen. Ja, das
Ja.
Schöpfen ist ganz anders. Der
Da ist das Schöpfen interpretieren.
Dienst ist ganz anders.
Sie sind in Lyon geboren und aufgewachsen und dann relativ früh, mit 12, 13, zu Frau Loriot gekommen, zu der Ehefrau von Olivier Messiaen. Wie ist es dazu gekommen? Haben Sie ihr vorgespielt? War sie mal in Lyon am Konservatorium und hat sie gehört und gesagt, ja, das ist etwas Besonderes, was dieser Junge da spielt? Wie kam das?
Das war eine große Chance. Kein Zufall, sondern eine Chance. Ich sollte zu einer anderen Klavierlehrerin, die ich eigentlich extrem mittelmäßig fand, gehen. Und zum Glück hat Yvonne Loriot mich in meinen Abschlussprüfung gehört in Lyon und dann zu dem Juryleiter gesagt, ah, diesen kleinen Jungen, den stehle ich, den will ich in meine Tasche. Und das war es.
Wie toll.
Kleptomanie.
Kleptomanie, herrlich. Und da waren Sie 13 oder 14 oder wie alt waren Sie da?
Zwölf,
Oder
ja.
12? Ah
Und
ja,
der
so früh.
glücklichste Junge, weil für mich war Messiaen ein Gott, eigentlich.
Damals schon.
Ein Schöpfer, dadurch ein Gott. Und also die Chance mit ihrer legendären Interpretin zu arbeiten und dadurch nah von ihm zu kommen, war ein Wunder.
Und dann sind Sie bei ihm in der Wohnung gewesen und haben einmal die Woche Stunde gehabt? Oder wie vollzog sich der Unterricht bei Frau Loriot?
Nein, das war in dem Konservatorium. Sie war aber sehr mutterlich. Und also bald hatte ich die Chance, viel näher an die beiden zu kommen und viel mitzuteilen und musikalisch sehr nah an dem Ganzen, ja, in der ganzen Messiankirche sozusagen zu kommen.
Ja, die Messiankirche ist ja irgendwie auch eine absolut legendäre Institution gewesen. Ich habe lange mich mal mit Kent Nagano im Zusammenhang mit Saint-François d'Assise darüber unterhalten, wie er als Amerikaner nach Paris kommt und bei Messiaen wohnen darf und wie Messiaen Wohnung um Wohnung in dem Haus, in dem er lebte, dazu gekauft hat, um einfach Platz zu haben, auch Platz für ja, Logis-Schüler, die dann irgendwie bei ihm wohnten. George Benjamin ist ja auch in einem Alter wie Sie, glaube ich, mit, weiß ich nicht, auch 10, 12 Jahren nach Paris zum Kompositionsunterricht gefahren, zu Messiaen. Was war das für eine Gestalt für Sie? Sie haben mal gesagt, er war sehr freundlich, aber darüber hinaus, war das eine Leuchtkraft, die da von ihm ausging? Oder?
Das würde ich sagen, ja. Er war nicht sehr demonstrativ. Ich würde sagen, sehr transparent, sehr rein, sehr kontrolliert gemessen, aber er hatte in sich ein unbeschreibliches Licht. Und das hat so zart gestrahlt. Sein Ohr war auch überwältigend, dieses analytisches Ohr, aber so mit solcher Perception, mit solcher Feinheit in der Wahrnehmung. Er konnte das kleinste Detail bei einem riesigen Orchester Tutti perfekt verstehen und hören. Er konnte in den Geräusch des Stadts, also die feinste auch Musik oder die feinste Klänge verstehen. Also das war sehr inspirierend und sehr beeindrucksvoll.
Das heißt, man weiß ja, er war nun in Paris, er hat da an der Kirche immer diesen Organistendienst versehen, gleichzeitig die große Liebe zu den Vogelstimmen, war ja auch ein urbaner Komponist, der die Klänge der Stadt nicht irgendwie als Bedrohung oder als Störung wahrgenommen hat?
Gar nicht. Die Stadt liebte er nicht. Er liebte Natur. Und
er hatte da in Grenoble dann dieses Haus, ne, in der Nähe von den Bergen irgendwo.
Mit einer wunderbaren Landschaft eigentlich. Und die Art und Weise, wie er zum Beispiel diese Landschaft oder die verschiedenen Vögelstimmen beschreibt hat, mit so einem geöffneten Herzen und war wirklich sehr, sehr berührend. Mehr jemand, der aus einer anderen Welt kam und irgendwo in die Stadt verloren war für mich.
Mhm. Aus einer anderen Welt kam möglicherweise auch Karl-Heinz Stockhausen, Antipode fast, kann man sagen, und in vieler Hinsicht irgendwie ein ganz anderer Charakter, mit dem Sie auch eng gearbeitet haben, nach dem, was ich weiß. Was war für Sie charakteristisch besonders an Stockhausen?
Er hatte einen Sinn für Klang, was war irresistibel, unwiderstehlich.
Ja, unwiderstehlich, ist das richtig? Genau. Irresistible. Das ist richtig, ja.
Wie er das gespürt hat, dieses Erlebnis, und mitgeteilt, war unglaublich, physisch extrem stark, aber sofort auch experimental und organisiert. Und er hat sie als Interpret oder als Mensch mit ihm gebracht in diese permanent experimentierten und strukturierende Art und Weise gebracht. Er war ein unglaublicher Skulptor von Klänge und ein artikulationsfähiger Architekt. Wahnsinnig kräftig, wirklich.
Kräftig, sagten Sie, oder wahnsinnig?
Kräftig, ja, wahnsinnig ja. Kräftig.
Wahnsinnig kräftig, ja, ja. Ja, ein Energie, eine ganz starke Energie. Und unter den großen Namen fehlt uns natürlich Boulez, der Sie auch sehr früh geprägt hat, glaube ich. Das heißt, die Begegnung mit Boulez war für Sie noch bedeutender als die mit Messiaen. In welcher Hinsicht?
Es war mehr in dem täglichen Leben. Ich war Mitglied seines Ensembles für 18 Jahre. Dann war das Leben, also in die Arbeit, immer engagiert und immer konstruiert. Auch das war eine sehr große zeitliche Bandbreite, ja, von 1976 bis zum Ende. Dekaden und Dekaden von verschiedenen Arten Musik oder Kunst zu machen.
Wenn man so viel und so nah mit den bedeutendsten Komponisten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und des 21. Jahrhunderts arbeitet, gibt es dann irgendwas in Ihnen, das dann doch denkt, ich sollte auch mal etwas komponieren, oder ist das völlig?
Ja, nicht. Ich bin dafür nicht begabt, das ist nicht meine Sache. Vielleicht deswegen brauche ich diese Nähe von Leuten, die die Fähigkeit haben zu schöpfen, die ich nicht habe. Und das nährt mein Leben. Und das hat nichts zu tun mit Großen oder Bedeuten oder Berühmt. Das ist eine Vibration irgendwann. Ich arbeite immer mit verschiedenen Komponisten. Und bestimmte sind bekannt, bestimmten weniger, es ist egal. Und mit bestimmten habe ich eine lange, mit anderen eine kurze Verhältnis. Aber das ist eine Art und Weise, also an die großen Fragen unserer Existenz irgendwo momentane Antworten zu bringen. Es erregt mich, es ernährt mich Leuten, die sich wagen, vor eine leere Seite irgendwo neue Strukturen, neue Klangstrukturen sich zu vorstellen. Das fasziniert mich. Vor allem, wenn diese Strukturen völlig neu wirken und nicht wie eine Kopie von einem ewigen Muster.
Ja, wenn sie völlig neu sind und wenn sie aber weiterhin neu auch einen Sinn ergeben.
Hoffentlich. Manchmal nicht. Also als Interpret bin ich ein Teil des Abenteuers. Manchmal funktioniert es nicht. Es ist schon okay. Aber man hofft und versucht das. Ja, manchmal denkt man, ah, heute waren wir glücklich. Es hat wirklich Sinn gemacht. Da gibt's keinen Zweifel mehr.
Wie häufig sind solche Abende?
Ich weiß nicht.
Einer von 10, einer von 50, einer von 100?
Ich bin nicht hier, um diese Phänomene zu rechnen. Ich bin hier, um mitzuerleben. Irgendwo. Die Komponisten arbeiten an ihrem Tisch oder an ihrem Computer. Ich an meinem Instrument mit meinem Körper. Und ich versuche einmal einfach etwas zu verkörpern. Das ist meine Rolle.
The embodiment of art.
Ja, es ist sehr bescheiden, aber toll.
Und sehr wesentlich.
Wild manchmal.
Wild, ja. Lieber Pierre Laurent, ich danke ganz herzlich für dieses interessante, feine, esoterische Gespräch, was wir geführt haben.
Ich danke sehr herzlich für die sehr feine Fragen.
Ich freue mich sehr auf das nächste Konzert mit Ihnen und auf noch sehr, sehr viele weitere. Vielen, vielen Dank.
Es ist ein sehr spezielles Projekt, aber was liegt nicht sehr nah am Herzen, muss ich sagen.
Mir auch.
Dankeschön, danke.
A très bientôt. Danke.
Dankeschön.
Danke.
Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.